Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Wie schön, dass Sie dabei sind beim heutigen Podcast zum Thema kultursensible Pflege. Denn der Pflegebedarf von Seniorinnen und Senioren mit Migrationsbiografie wird stetig steigen. Und ich habe ja ein Fachteam bei mir heute und begrüße ganz herzlich drei wunderbare Damen. Zum einen ist das Nesche Ebel, Leitung der Fachstelle Kultursensible Begleitung. Hallo Frau Ebel.
Hallo.
Schön, dass Sie dabei sind. Außerdem ist Anke Kaiser dabei und jetzt wird's lang. Fachstelle Interkulturelle Altenhilfe und Langzeitpflege in der Abteilung Altenhilfe und Pflege im Sozialreferat der Landeshauptstadt München. Hallo Frau Kaiser.
Ja, hallo Frau Knoch-Hastrick.
Ja, die erste Hürde ist genommen und die zweite folgt zugleich, nämlich Gülü Kusu ist Einrichtungsleitung im Kompetenzzentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe und Pflege der Stabsstelle der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege. Hallo Frau Kusu.
Hallo, guten Morgen.
Da habe ich den ersten Test hoffentlich ganz gut bestanden. Ja, kultursensible Pflege, da wollen wir heute mal drüber sprechen. Frau Kaiser, wir haben eben in der kurzen Vorbesprechung schon mal so angerissen und da hörte ich so raus, dieser Begriff kultursensible Pflege, vielleicht passt der nicht mehr so ganz, oder?
Ja, es ist ja so, wenn wir mal ganz kurz zurückgehen in die Geschichte, wann ist das eigentlich sozusagen entstanden? Da kommen wir auf die Anfang der 2000er Jahre. Ne? Und zwar vor dem Hintergrund, dass da schon deutlich wurde, dass eben die Anzahl der älteren Menschen mit Migrationsbiografie zunimmt und auch da Pflegebedürftigkeit ein Thema wird. Und da entstand die Charta für eine kultursensible Altenhilfe und das Memorandum für eine kultursensible Altenhilfe. Und es gab dann Handreichungen und Kampagnen. Und was war oder ist immer noch damit gemeint? Also die Kultursensibilität zielt darauf ab, dass weitere Aspekte, pflegerelevante Aspekte, betreuungsrelevante Aspekte für Menschen, die zugewandert sind, auch integriert werden. Also es gibt da weitere Bedürfnisse, die können unterschiedlich, ein Riesenpunkt ist immer die Sprachbarriere als Beispiel, ne? Also die Kommunikation sicherzustellen. Aber es gibt auch weitere Bedürfnisse, die zusammenhängen eben halt mit lebensweltlichen Aspekten. Also wo ist jemand groß geworden? Gibt es, was für Weltanschauungen, religiöse Zugehörigkeiten gibt es und so weiter. Tatsächlich, Gesellschaft entwickelt sich weiter. Wir sind heute praktisch fast 20 Jahre weiter als eben der Beginn dieser Zeit. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir einen reflexiven Kulturbegriff verwenden, weil wenn wir das Wort Kultur benutzen, dann verleitet uns das dazu, eine Schublade aufzumachen. Also das heißt, ich nehme jetzt mal das Beispiel Türkei, das eignet sich jetzt einfach als Herkunftsland, ne?
Ja.
Wir haben jetzt hier eine Bewohnerin oder einen Bewohner aus der Türkei und dann geht die Schublade auf und was ist jetzt wichtig bei jemandem aus der Türkei kommt? Das ist nicht damit gemeint und das soll auch nicht damit gemeint sein. Der Begriff verleitet halt dazu. Es ist immer wichtig, die Kultursensibilität reflexiv zu verstehen und biografieorientiert und individuumszentriert zu verstehen. Also im Prinzip hat jeder von uns eine eigene Kultur. Und so wäre es mir eigentlich am liebsten. Also das heißt, Kultursensibilität als was für eine Kultur habe ich, haben Sie, haben eigentlich alle Menschen, die uns da begegnen.
Es wäre so schön, wenn die Hörer jetzt auch Zuschauer sein könnten und sehen könnten, was ich auf dem Bildschirm sehe. Denn Frau Ebel sowie auch Frau Kusu nicken beide sehr, sehr zustimmend. Sie würden gerne noch mal drauf eingehen, ne?
Ja.
Frau Kusu, gerne, ja?
Gerne. Also Sie haben das sehr gut beschrieben, Frau Kaiser. Es ist tatsächlich so, dass man sich nicht nur auf die Kultur, also es ist natürlich immer eine Art der Wertschätzung, wenn man sich über die Kultur oder beziehungsweise den Herkunft des Patienten, jetzt rede ich Patienten, ist immer unterschiedlich, unter welchem Setting der Mensch gerade pflegt, Heim, Ambulatorium, stationär, aber ich nenne mir jetzt Patienten oder Betroffene. Wie gesagt, es ist eine Wertschätzung und auch ein bisschen mehr herauszufinden, was mag der Patient, was braucht der Patient oder wie kann ich eine Beziehung zu einem Patienten aufbauen, um eine bessere Versorgung sicherstellen zu können. So. Und eigentlich reden wir auch davon, weil, wie gesagt, Frau Kaiser, Sie haben ja total recht, wir haben ja alle unsere eigenen Kulturen. Also man kann ja sagen, okay, also ich habe türkische Wurzeln, bin aber wiederum in Deutschland geboren und aufgewachsen. Das heißt, ich nehme die Kultur auch des Deutschen, also auch übernommen. Und das heißt, man spricht auch mittlerweile von der Transkulturalität. Man geht ja über die eigene Kultur hinaus in der Versorgung. Und das, was wir auch zum Beispiel immer oft erwähnen, eigentlich ist der Idealziel, diese personenzentrierte Pflege zu erreichen. Wirklich jeden Menschen als ein Individuum zu sehen und auch zu fragen, zu kommunizieren, was brauchst du, was willst du und wie möchtest du gepflegt werden? Das ist natürlich ein hoher Standard. Mit dem Personalmangel kann man das vielleicht nicht schaffen, aber es ist eigentlich das Ziel, wo man hingehen möchte.
Frau Ebel, wollen Sie noch kurz darauf eingehen?
Genau, eigentlich wurde ja alles gesagt. Ich unterstreiche auch beides. Die Frau Kaiser hat mir sehr aus der Seele gesprochen, weil ich ringe im Moment mit der Fachstelle kultursensibel. Ich habe aber noch nicht das richtige Wort dafür gefunden, aber das geht schon seit einiger Zeit so, weil ich genau wie meine beiden Vorsprecherinnen der Meinung bin, das ist ja auch tatsächlich so, wir kümmern uns um jeden individuell und wir stellen uns auf jeden individuell ein. Ist egal, aus welcher Kultur, Religion oder Land oder wo auch immer er herkommt. Und ich finde, wenn man immer wieder betont, und da gebe ich der Frau Kaiser recht, das würde ich mit einem Neonstift zigmal unterstreichen, dass dazu verleitet, ein Schubladendenken aufzumachen. Und das aus den Menschen herauszukriegen, ist wahnsinnig schwierig. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwelche Vorträge halte und über Kultursensibilität spreche, dann habe ich das Gefühl, man erwartet von mir am Ende des Vortrags ein Patentrezept. Und das kann ich aber nicht geben, weil es gibt kein Patentrezept.
Patentrezept, das wäre ja, Frau Kaiser, gerne.
Ja, also da würde ich direkt gerne was dazu sagen, weil ich habe auch sehr, sehr viele Pflegefachpersonen und auch Fachpersonen aus dem Sozialbereich weitergebildet zu diesem Spektrum. Und ich komme sozusagen, ich bin ausgebildet von Dagmar Domenik in der Schweiz zum Konzept transkulturelle Kompetenz. Und was bedeutet das eigentlich? Also was brauchen eigentlich Fachpersonen, um angemessen mit einem sehr vielfältigen Klientel, ob jetzt PatientInnen, Bewohnerinnen, wie auch immer, umgehen zu können. Und dieses Konzept der transkulturellen, beziehungsweise sie hat das noch weiterentwickelt, die Dagmar Domenik, transkategorialen Kompetenz, sagt, wir brauchen eigentlich die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Also das heißt, wir müssen eigentlich erstmal selbst erkennen, dass wir, jeder, jede von uns, wir sind geprägt durch unsere eigene Lebenswelt. Also wir haben alle unseren Lebensweltrucksack hinten auf dem Buckel, ne? Also so wie wir groß geworden sind, also man nennt das immer soziokulturelle Prägung, das, was wir gemacht haben, unser Beruf, wo haben wir gelebt, sind wir auf dem Dorf oder in der Stadt groß geworden, das kommt da alles rein, was haben wir für Hobbys und so weiter. Also auch natürlich, welche Werte und Normen haben uns umgeben. Das ist unser Lebensweltrucksack und das ist unsere Prägung. Und es ist wichtig, dass jede und jeder von uns erkennt, wir sehen die Welt durch diese Prägung. Und überhaupt das zu erkennen, dass ich entsprechend auch Menschen wahrnehme und auch also Situationen bewerte, das ist mal der allererste Schritt. Das hört sich jetzt einfach an, das ist gar nicht so leicht. Und im Eifer des Gefechts und gerade im Pflegealltag und im Betreuungsalltag ist das oft eine Riesenherausforderung. Aber das ist mal das Erste. Dann braucht es Empathie, aber nicht im Sinne von, ich versuche mich jetzt mal in den anderen reinzukriechen, sondern es meint eine respektvolle, offene, wertschätzende Haltung. Und das ist das, was die beiden, Frau Kuso und auch Frau Ebel gerade gesagt haben. Also es geht darum, offen zu sein, wertschätzend zu sein. Dazu gehört auch durchaus mal nachzufragen, aha, und wo kommen Sie denn her und was ist denn für Sie wichtig? Oder auch mal eine Frage zu stellen, die sagt, was ist denn für Ihre Kultur wichtig? Auch wenn wir wissen, das kann man gar nicht so übertragen. So, und der dritte Pfeiler ist tatsächlich Wissen, also praktisch Wissen zu erweitern, aber nicht im Sinne von Checklistenwissen, sondern im Sinne von Hintergrundwissen. Nehmen wir mal das Thema religiöse Zugehörigkeit. Es gibt gerade in existenziellen Situationen im Leben, werden religiöse oder spirituelle Rituale oft wichtiger. Das können die beiden anderen sicherlich auch noch mal sehr ganz ganz gut darlegen. So, das heißt, Hintergrundwissen, Religion ist wichtig, aber ich muss das immer individuell abfragen, weil die Christen leben ihre Religion total unterschiedlich. Die Muslime leben ihre Religion auf der Welt unterschiedlich. Also die Ausprägung und die Alltagsreligiosität und die Rituale, die müssen immer individuell erfragt werden. Also das ist eigentlich sozusagen die Idee.
Wissen Sie was? Für mich ist eigentlich schon fast alles gesagt. Ich würde natürlich gerne noch zu ganz vielen tollen Praxisbeispielen kommen, aber es geht mir direkt ans Herz, was Sie sagen, weil gerade diese transkulturelle Kompetenz, das ist ja eigentlich die Fähigkeit, Menschen ohne Vorurteile zu begegnen und die eben nicht mit so einem kulturellen Etikett zu versehen. Und das ist doch eigentlich das, und jetzt sage ich Ihnen, was ich mich gefragt habe, als ich mich ein bisschen auf das Thema vorbereitet habe. Das müssen doch eigentlich alle Menschen, die im Pflegeberuf arbeiten, sich individuell auf die Menschen einstellen, egal aus welchem Land sie kommen, egal mit welchem kulturellen Hintergrund sie eben dort sind. Also eigentlich so eine ganz menschliche und wichtige Geschichte. Wie wichtig ist denn diese Rolle, ja, der Sensibilisierung von Diskriminierung und Rassismus? Also was spielt das eine große Rolle in Bezug? Ich behalte jetzt mal den Begriff bei kulturell sensible Pflege. Wie wichtig ist dieses Thema?
Ich würde gerne dazu antworten, sehr wichtig sogar. Also nochmal kurz zu der Schleife. Also wir wollen diese Stereotypen vermeiden. Darauf kommt es auch an, ne? Dass man nicht sagt, über die Türken und über die Russen und über die Polen, weil, wie gesagt, wir sind einzelne Menschen, die unterschiedliche Interessen oder Lebenswelten auch haben. So, das erstmal dazu. Und das Thema natürlich Diskriminierung, Rassismus im Gesundheitssystem ist ein Riesenthema. Es ist überhaupt kein neues Thema, aber es ist ein Thema, was jetzt offen so auch ausgesprochen wird, wie es ist. Weil früher war das immer auch so, das hat man vielleicht so wahrgenommen oder empfunden oder man ist vielleicht auch mal zu empfindlich. Aber, und wenn wir auch jetzt, es gibt natürlich ganz viele Beschwerdeverfahren im Krankenhaus. Es gibt diese ganzen Beschwerdeboxen, wo man sich hinwenden kann, wenn etwas nicht stimmt, wo auch ein Patient oder Angehörige unzufrieden ist. Aber in der Regel wird es sehr wenig benutzt, erst recht von Menschen mit Migrationsgeschichte, weil sie erstmal das gar nicht wissen und wissen auch gar nicht, oft, das sind auch banale Beispiele. Man weiß ja nicht mal, wo diese Briefkasten hängt, ne? So. Also das heißt, das muss, dieses Angebot der Beschwerdemöglichkeit muss sichtbar gemacht werden. So, dann ist es aber auch sehr wichtig, dass man mit diesen Beschwerden auch wirklich ernsthaft umgeht und sie wirklich versucht zu lösen. So, und es gibt nämlich diese Beschwerdegründe. Es gibt Diskriminierung. Es gibt ja sogar auf der Bundesebene auch eine neue Broschüre, die rausgekommen ist über die Bundesbeauftragte Ferda Attermann. Die auch wirklich ganz klare Beispiele auch genannt hat. Es ist jetzt so, dass in vielen Ländern, in Bundesländern auch wirklich Strategien dazu auch entwickelt worden sind, wie man da umzugehen hat. Und es braucht definitiv wirklich die Sensibilisierung, die Fortbildung der Pflegekräfte oder eigentlich alle Personen, die mit einem Patienten zu tun haben. Aber es ist ja nicht nur die Pflegefachkraft, sondern auch die ganzen Servicedienste, wenn wir jetzt zum Beispiel im Heim oder Vorstation sind oder im Krankenhaus sind. Dass sie wissen, wo beginnt denn die Diskriminierung? Wo beginnt Rassismus? Welche Begriffe sind früher normal oder akzeptabel gewesen, die heute überhaupt nicht mehr auszusprechen sind?
Frau Kuso, können Sie da vielleicht mal Beispiele nennen? Also wo beginnt denn Rassismus und Diskriminierung?
Also ich nehme Beispiele, also nehmen wir mal an, also das sind so Beispiele, die, also ich habe noch eine zweite Stelle, ich bin Integrationsbeauftragte der Alexianer Kliniken und deshalb also wirklich aus der Erfahrung aus Krankenhäusern.
Ja.
Also jetzt nicht nur da, wo ich arbeite, sondern auch Berliner Krankenhäuser auch. Ne? Oft so wird gesagt, Migranten müssen länger warten. So, die kommen ins Krankenhaus. Warum müssen sie länger warten? Ne? Dann sagen sie, ach Mensch, ich bin schon vorher da, da kam jemand anderer, der wurde wieder vorgenommen und, und. Manchmal ist es, dass sie gar nicht auf die Kommunikation eingehen konnten und ein Übersetzungsdienst erstmal eingestellt werden muss, gefragt wird, weil da sehen wir wieder, wie wichtig doch die Kommunikation ist. Zweitens wird man auch nicht ernst genommen, wird oft gesagt. Und dann gibt es diese typischen Beispiele, ja, die Migranten jammern sowieso so viel und laut, also können sie warten, so dringlich ist es nicht. Also solange man noch die Stimme hat zum Jammern, dann geht es denen doch gut, so nach dem
Aber
Motto.
das ist ja schon ganz offensichtlich diskriminierend. Also
Ja,
das
das
ist ja
ist
nun
diskriminierend, genau.
wirklich, also das ist ja schon, da kriege ich ja schon Gänsehaut, ganz gruselig, diese Vorstellung. Aber wenn ich mir zum Beispiel so eine Pflegesituation vorstelle, sage ich mal, in einem Pflegeheim, wo fängt es da denn an, so im ganz Kleinen? Da gibt es doch bestimmt auch schon so ja, ganz kleine Stufen oder Grenzen, die man nicht überschreiten sollte, oder?
Ja, so Beispiele wie oft, es ging um das Thema Ernährung. Ja, die essen ja sowieso nur Fleisch und Knoblauch und nur Brot und solche Geschichten, wo man denkt, okay, als ob ein Deutscher kein Knoblauch isst. Also das sind so diese, nicht, eigentlich ist es, ich will nicht sagen, dass das böse gemeint ist, aber es kommt negativ an. Und wenn sich ein Patient oder ein Bewohner unwohl fühlt, weil er sowieso generell schon vorher diskriminierende Erfahrungen gemacht hatte oder institutionelle negative Erfahrungen hatte, dann sind diese Menschen in der Regel noch ein bisschen empfindlicher. Und wir reden von Mehrfachdiskriminierung. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass man nur von einem Diskriminierungserfahrung redet, sondern von mehreren. Und das ist dann ein Stapel, der noch drüber hinauskommt. Dann ist der Mensch natürlich im besonderen Fall, wenn man pflegebedürftig ist, dann ist man noch generell immer empfindlicher und ja, und nimmt vieles noch deutlicher wahr.
Frau Ebel?
Ja, mich macht es sehr traurig, wenn ich solche Geschichten höre. Ich höre diese Geschichten natürlich immer wieder, und das macht was mit einem. Aber ich möchte trotzdem dazu sagen, das liegt vielleicht auch ein Stück weit daran, weil wir immer wieder diesen Begriff Kultursensibilität benutzen. Und wie Frau Kaiser vorhin schon gesagt hat, wir packen dann, wir machen dann eine Schublade auf. Das heißt, wenn ich das Wort kultursensibel höre oder jemand kommt aus einer anderen Kultur, dann rattert es bei mir im Kopf. Ja, und dann suche ich, welche Schublade kann ich aufmachen? Aha, der Patient kommt aus der Türkei oder die Patientin. Also suche ich diese Schublade und vergesse eigentlich das, was Frau Kaiser auch gesagt hat, dass ich eigentlich erstmal hingehe, schaue, offen bin und mir erstmal einen Überblick verschaffe. Ist egal, ich kann mich immer wiederholen, es ist egal, aus welcher Kultur wir kommen. Wir haben automatisch eine Schranke, die schließt sich. Und dann suche ich. Und dann bin ich verkrampft und dann kann ich mich auf das Individuum nicht einlassen. Und das ist unser Problem. Und ich finde, bevor man zu einem Menschen geht, auch wenn ich jetzt Deutsche bin und ich gehe zu einem deutschen Patienten, dann muss ich mich auch individuell darauf einlassen. Dann kann ich nicht voraussetzen, dass dieser Mensch streng gläubig ist und so weiter und so fort und nach dem Schema A behandelt werden kann. Geht nicht. Der hat auch eine Kultur und das ist wahnsinnig wichtig. Und wichtig ist für mich, statt Kultur zu benutzen, irgendwie ein anderes Wort, Sensibilisierung, keine Ahnung. Also da muss was anderes her, weil dieses Wort Kultur schließt und öffnet nicht.
Ich denke die ganze Zeit schon drüber nach. Vielleicht kommt uns noch die Idee am Ende des
Hoffentlich.
Podcasts, Frau Kaiser, bitte.
Ja, ich möchte das auch nochmal unterstützen, was Frau Kuso und Frau Ebel gesagt haben gerade. Ich bin eben auch, ich heiße ja auch immer noch Fachstelle interkulturelle Altenhilfe und Langzeitpflege und das finde ich auch nicht schön, aber es hat einfach eine Geschichte, steht dahinter. Was ich denke, was brauchen, wenn wir nochmal sozusagen in die Praxis kommen, was brauchen eigentlich dann Menschen, die, also Fachpersonen aus der Pflege, aus der Betreuung, was ist wichtig, ne? So wie Frau Ebel das gerade auch geschildert hat. Ich denke, tatsächlich, wie ich es vorhin gesagt habe, also mal diese selbstreflexive Trainings. Und das nächste ist aber, es braucht auch praktische Instrumente, die helfen, die ganz praktisch unterstützen, auch den Blickwinkel aufzumachen, die Perspektive aufzumachen, beziehungsweise bestehende Instrumente, die wir haben, die müssen wirklich erweitert werden. Und ich sage jetzt mal, was ich damit meine. Ich meine damit Pflegeanamnese als Beispiel, ne? Eine Pflegeanamnese. Klar ist das alles, unter dem Zeitdruck wird das sowieso schmaler und gleichzeitig ist es so wichtig, die zu erweitern zu einer transkulturellen oder ich würde auch gerne sagen, vielfaltsorientierten Pflegeanamnese. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Person vor mir habe, die eine Migrationsgeschichte hat, eine Seniorin oder einen Senioren, dass ich dann auch diese Aspekte, die die Migration mit sich gebracht hat und bringt, immer noch heute mit einbeziehe als Beispiel. Weil nicht alles ist jetzt, also wir haben vorhin auch gesprochen eben über die Problematik vom Kulturbegriff. Viele Probleme entstehen auch einfach durch die Migration, also Sprachbarrieren beispielsweise. Das hat mit Kultur erstmal noch, also klar, kann man sagen, die Sprache gehört zur Kultur, aber das sind Sprachbarrieren. Systemunkenntnis, wo muss ich mich eigentlich hinwenden? Wer sind eigentlich wichtige Ansprechpersonen, wenn es alleine zu Hause nicht mehr geht? Wo kann ich Hilfe bekommen? So, das heißt, das sind Sprachbarrieren, das ist aber auch Systemunkenntnis. Und das sind, und ein weiterer Aspekt, es sind auch migrationsbedingte Gesundheitsbeeinträchtigungen, weil viele der heutigen SeniorInnen mit Migrationsgeschichte haben in Arbeitsfeldern, waren sie tätig, die körperlich sehr, sehr anstrengend und belastend waren. Und die Alterungsprozesse, die physischen, die sind schneller vonstatten gegangen, ne? Also das wissen wir auch aus Statistiken, das ist nachgewiesen sozusagen. Man spricht auch davon, dass aus healthy migrants exhausted migrants geworden sind. Also aus gesunden MigrantInnen sind erschöpfte MigrantInnen geworden. So, das sind alles Aspekte, die zum Beispiel auch wichtig sind. Oder nehmen wir mal das Thema Speisen. Nur weil eine Person Muslima oder Muslim ist, heißt das noch längstens nicht, was die Person tatsächlich gerne isst oder nicht isst. Kann auch ein Vegetarier oder eine Vegetarierin sein. Also als Beispiel jetzt, ne? Das sagt erstmal noch gar nichts aus. Und das ist genau das Problem, was Frau Ebel und beide, auch Frau Kuso, nochmal angesprochen haben. Wir müssen das genau präzise erheben und dazu gehören die Instrumente, also eine vielfaltsorientierte Pflegeanamnese. Und dazu gehört auch eine Biografiearbeit, die migrationssensibel ist. Und wir können sogar sagen, die darf auch kultursensibel sein, aber die darf nicht einschränken, ne? Die muss auf das Individuum, es muss darum gehen zu ergründen, wen habe ich eigentlich hier vor mir? Was sind die Bedürfnisse dieses Menschen?
Was halten Sie denn von bedürfnissensible Pflege? Das gilt doch eigentlich für alle Menschen, oder?
Ja.
Schlägt man nicht ein wie eine Bombe?
Nein, also nein, es ist nicht falsch, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt einen Menschen gegenüber vor mir habe und ich auf seine Bedürfnisse ein Therapiekonzept oder ein Pflegekonzept erstelle, dann ist es ja immer noch sehr richtig. Es ist gar nicht falsch, ne? Weil ich gehe ja auf seine Bedürfnisse ein. Aber er braucht auch, hat auch bestimmte Bedarfe, ne? Und deshalb denke ich, also es ist überhaupt nicht falsch. Ich denke grundsätzlich, je mehr man sich mit dem Patienten beschäftigt und fragt, es geht immer um die Kommunikation, also sprechen. Man muss mit dem Menschen sprechen und fragen, was möchtest du, wie kann ich dir helfen und, und. Das löst schon mal die ganzen Probleme aus. Aber oftmals haben wir auch natürlich die Problematik, dass wir Patienten auch haben, die nicht mehr in der Lage sind zu kommunizieren, weil sie vielleicht aufgrund von Demenz, aufgrund von anderen Erkrankungen auch die Sprache verloren hat. Und da ist es umso wichtiger, wirklich die Anamnese zu haben, aus der man Informationen rausholen kann, aber auch natürlich pflegende Angehörige eine ganz große, wichtige Rolle spielen in der Versorgung, aus denen man viele Informationen nehmen kann. Also ich bin auch ursprünglich Krankenschwester und komme aus der Pflege und ich, also für mich war immer so diese, und ich hatte selbst eine Tagesklinik gehabt und daher war es auch für mich, aber so diese in Deutschland aufgewachsene typische Krankenschwester, die ja. Also interkulturelle Öffnung gab es zu meinen Zeiten zum Beispiel auch gar nicht, ne? Und dann hieß es ja, was ist das auf einmal, ne? Und eigentlich ging es immer um die Person. Und deshalb ist, also ich würde sagen, entweder maßgeschneidert, gut, wir sind jetzt keine Schneiderei, aber wirklich diese personenzentrierte Pflege ist für mich einfach die beste Lösung. Also dieses Ziel, da hinzukommen. Aber es braucht auch natürlich viele, viele Schritte dazwischen, um da hinzukommen. Aber eigentlich wäre das so mein Wunsch.
Frau Ebel, gerne.
Ja, mein Wunsch wäre tatsächlich, ich unterstreiche das, was die Frau Kuso sagt, aber mein Wunsch wäre tatsächlich, sich nicht an der Kultur eines Menschen oder an der Religion eines Menschen zu orientieren. Das
Ja.
muss aus den Köpfen raus. Und ich glaube, das werden wir nicht so schnell rauskriegen, weil wir natürlich viele sehr kompetente Pflegekräfte aus anderen Ländern haben, die eine ganz andere Ausbildung genießen als wir hier in Deutschland. Und selbst die, das merke ich immer wieder, haben in ihrem Kopf, aha, die deutschen Patienten als Beispiel jetzt nur, trinken abends immer nur zum Abendbrot ein Glas Wein oder Bier. Und das sage ich jetzt aus dem Grund, weil ich tatsächlich in dem klinischen Setting, als ich noch in der Klinik war, eine Praktikantin hatte, die aus einem anderen Land kam und die war feste Überzeugung, dass die Patienten abends oder die Menschen abends Bier oder Wein trinken. Da mussten wir das erstmal erklären. Nee, nicht jeder trinkt abends Bier oder Wein. Sie hat das sehr nett gemeint. Also sie war der Meinung, sie hat sich super gut informiert. Ich will nur damit sagen, dass jeder, ist egal wer aus welcher Kultur kommt, einfach irgendwo bei der Kultur hängen bleibt, weil es ein sehr, sehr großes Thema ist. Und wir sind eine Welt, wo es ganz viele Kulturen und Menschen gibt, Religionen gibt. Und ich denke, das muss weg. Das muss ganz weg aus den Köpfen.
Ein sehr, sehr schönes Beispiel mit dem Bier und dem Wein, das Ganze mal umgedreht, tatsächlich auch zu sehen. Wie sieht die Weiterbildung von Pflegepersonal aus in Bezug auf dieses Thema? So, jetzt hätte ich gerne, wie viele Kurse in wie vielen verschiedenen Bereichen müsste es geben, damit das alles wunderbar funktioniert?
Ich weiß zum Beispiel, wenn ich was dazu sagen darf, dass in der Krankenpflegeausbildung zum Beispiel auch kultursensible Pflege angeboten wird. Also die Schüler werden darauf geschult und etwas sensibilisiert. Was ich eh ein bisschen negativ behaftet finde, weil ich denke, ich sollte eher den Schülern beibringen, nicht so zu denken. Aber unsere Gesellschaft fordert was anderes. Wir im Hospizdienst oder in der Palliativszene müssen alle eine Weiterbildung machen, eine Fortbildung und haben die Fortbildung Palliativ Care. Das heißt, auch in den Palliativ Care Kursen wird über Kultursensibilität gesprochen. Das ist eine Einheit.
Und Sie arbeiten ja, Frau Ebel, im ambulanten
Ja.
Hospizdienst und Ihre Mitarbeiter gehen ja also in die Häuslichkeit. Das hat ja noch mal was Besonderes, oder? Dass man wirklich in die persönliche Welt des Patienten, sagen Sie Patienten in der
Ja,
Hospizarbeit, des
ja.
Patienten eintritt. Also da muss man noch mal sensibler sein, glaube ich, als
Ja.
wenn man in einer großen Einrichtung mit Patienten umgeht, oder?
Genau, wir sind in der Häuslichkeit der Gast. Das heißt, wir passen uns den Begebenheiten dort vor Ort an. Und nicht so wie in der Klinik, dass wir Vorgaben machen, sondern wir bekommen Vorgaben. Sozusagen. Und wir untereinander schulen uns auch immer wieder, tauschen uns aus und besprechen eben schwierige Situationen, wo wir denken, okay, das hätte auch anders laufen können.
Kommen wir noch mal zu den Angeboten der Weiterbildung in Sachen, ja. Ich nehme jetzt mal wieder das Wort, weil es doch irgendwie das Thema des Podcasts beschreibt, die Ausbildung für kultursensible Pflege. Was müsste es für Kurse geben? Ich meine, ich glaube, der falsche Weg wäre ja, so wie ich es rausgehört habe, dass man jetzt einen Kurs anbietet. Wie sieht es im Buddhistischen aus? Wie ist das im Judentum? Ich glaube, das ist genau der falsche Weg, oder?
Ja.
Frau Kuso, gerne, ja.
Ja, also ich würde das nicht unbedingt falsch nennen. Also es ist immer ganz gut, ich finde es generell gut, dass man sich über andere Religionen auskennt, weil das sind ja oft auch Themen, also wenn es im Sterbefall, also jetzt im Palliativbereich, dann ist es besonders auch sensibel, wenn der Mensch dann auch natürlich seine religiöse Abschiedsmethoden haben möchte, dann ist es doch gut, vom Vorteil zu wissen, wie es in der Religion ist. Das heißt aber, wie gesagt, nicht immer, dass jetzt jeder Türke ein Moslem ist. Also es geht da wieder nochmal zu gucken. Also Informationen grundsätzlich zu haben, finde ich immer ein Vorteil. So, aber man soll sich nicht darauf fokussieren, sagt. Also okay, der ist der und das, dann gehört er unbedingt zu dieser Religion an und dementsprechend tue ich ihm das Beste, was er aber auch gar nicht möchte. So, deshalb immer wieder nochmal nachfragen. So, und zu Ihrer Frage, was gibt es denn dazu oder was kann man dazu machen? Ich finde, also klar gibt es jetzt Workshops, es gibt ja Umschulungen und Fortbildung, alle möglichen Dinge. Was ich aber oft zum Beispiel sehe, ist, wie schafft man das, dieses Gelernte oder dieses totale Wissensvermittlung, ne? Dieses Gelernte in die Umsetzung reinzubringen. Also das, was ich in der Fortbildung gelernt habe, in meine Arbeit zu implementieren. Wie schaffe ich das? Und deshalb ist es sehr wichtig, finde ich, anhand von Beispielen auch zu arbeiten, Fallbeispiele, weil das zeigt mir so klare Situationen, die man in der Pflege oft genug erlebt und anhand dessen auch wirklich guckt, um das ein Verständnis darauf zu bauen, um zu lernen, warum und weshalb hat nicht gut geklappt, wie kann man es verbessern. Und deshalb finde ich beides sehr wichtig. Also einerseits natürlich diese frontale Wissensvermittlung, die ist ja noch, ja, sehr wichtig, aber sich nicht nur auf die Theorie zu verlassen, sondern auf die Praxisebene reinzugehen und zu gucken, okay, Fallbeispiele aus den Stationen, aus den Einrichtungen zu nehmen und anhand dieser nochmal was zu lernen.
Frau Kaiser?
Ja, ich kann vielleicht noch mal berichten aus den Erfahrungen aus dem Gesamtprojekt Interkulturelle Öffnung der Langzeitpflege, das wir ja hier durchgeführt haben von 2014 bis 2020. Wir hatten ganz kurz dazu, wir hatten eben eine Förderung, das war ein Baustein, ich gehe jetzt nur auf den einen Baustein ein, von 7 Modelleinrichtungen von 5 verschiedenen Trägern. Und die Modelleinrichtungen, die Träger haben pro Jahr 4.000 Euro bekommen für Fortbildungsmaßnahmen. Und ich habe auch in Vorbereitung auf unseren Podcast nochmal angeschaut, wie ist das eigentlich gelaufen? Weil das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre abgeschlossen. Und es war in der Tat so, dass zunächst einmal in fast allen Einrichtungen eher allgemeinere Themen auf der Agenda standen. Also das heißt tatsächlich, transkulturelle Pflege, transkulturelle Kompetenz, das, was ich eingangs schon mit diesen 3 Pfeilern erläutert habe. Also mal so eine Reflexionsfähigkeit anzuregen, was braucht es eigentlich? Also über Vielfalt in der Einrichtung zu sprechen. So, das ist in fast allen Häusern so gewesen. Und dann in weiteren Schritten kamen spezifischere Themen dazu. Beispielsweise, wie kann, also Dolmetschen, ne? Wie kann ich ein Gespräch im Trialog führen mit einem professionellen Dolmetschenden oder wie kann man das mit Laiendolmetschen machen, als Beispiel. Dann kamen weitere Themen, viel spezifischer Demenz im Migrationskontext oder Palliativcare im Migrationskontext und in Verbindung damit natürlich auch Hintergrundwissen zum Thema Spiritualität und Religiosität und Hintergrundwissen zu verschiedenen Religionen. Mhm. Es gab Fortbildungen zum Thema Speisen, ne? Also oft mit sinnlichen Kocherlebnissen. Ne? Mhm. So. Aber immer unter der Maßgabe praktisch das, was ich eingangs formuliert habe, ne, praktisch die Perspektive aufzumachen, weiterzumachen, Wissen zu vermitteln, um dann genauer fragen zu können. Also das ist eigentlich das Ziel von der Wissensvermittlung. Und dann sind tatsächlich auch, das Frau Kusu angesprochen hat, und dann hat es tatsächlich auch Fallbesprechungen gegeben. Also ethische Fallbesprechungen und kollegiale Beratung. So, also, und das ist der Mix dann, ne?
Genau, und ich muss ganz ehrlich sagen, also diese 50.000 Euro, die ja insgesamt quasi in diesem Rahmenkonzept zur Verfügung standen, Sie haben es gerade gesagt, auf 4.000 Euro pro Einrichtung, da sind so wunderbare Sachen entstanden. Ich habe mich da mal ein bisschen durchgeklickt, zum Beispiel, und da geht es eben auch um Religion, ein interreligiöser Raum der Stille. Da gab es richtig ein kleines, bis großes internes Projekt. Da wurden Experten gefragt, zum Beispiel Interviews mit russisch-orthodoxen Menschen oder ein Rabbiner wurde gefragt oder eine Vertreterin des Buddhismus. Und da wurde gesagt, was braucht ihr da eigentlich in diesem Raum? Und es gab diesen interreligiösen Raum der Stille. Finde ich eine ganz tolle Geschichte. Auf der anderen Seite auch eine ganz, ja, also eine ganz tolle Sache, Zeichen statt Worte, so als Stichwort. Ja, da wurde dann einfach, wurden Piktogramme aufgehängt, da geht's zum Friseur, eine Schere und Haare und so weiter. Also, und ich finde, gerade mit solchen Kleinigkeiten, und das wissen wir von uns persönlich, ja, wenn jemand anders uns zugehört hat und das in einem späteren Gespräch einfach mal mit einbaut, dann denkt man, der hat sich mit mir beschäftigt. Mhm. Also dem ist es wichtig, dass, ja, dass wir uns verstehen. Deswegen, also ich fand das sehr, sehr schön, dieses Rahmenkonzept zur interkulturellen Öffnung der Langzeitpflege. Was ist daraus geworden? Dann war es vorbei von 2014, Frau Kaiser, bis 2020 lief es. Wie ging es weiter?
Ja, also es ist so, dass einige Maßnahmen schon glücklicherweise vor Corona verstetigt werden konnten. Weil im Corona-Jahr hätten wir sicher Mühe gehabt. Das heißt, meine jetzige Fachstelle ist aus dem Projekt hervorgegangen. Wir haben weiterhin eine Förderung von Fortbildungen für Fachpersonen in der vollstationären, aber auch teilstationären und ambulanten Langzeitpflege retten können. Es gibt immer noch das Programm Brücken bauen. Brücken bauen macht Informationsveranstaltungen in Kooperation mit MigrantInnen, Selbstorganisationen, Gruppen, Vereinen und so weiter zu pflegerelevanten Themen, zu versicherungsrechtlichen Themen. Und das ist, haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber alle nicken. Es ist ein ganzer wesentlicher Baustein, auch hier Informationsdefizite sozusagen anzupacken und Zugangsbarrieren abzubauen. Weil Zugangsbarrieren sind auch eine Form der institutionellen und strukturellen Diskriminierung, weil wir haben vorher über Diskriminierung gesprochen. Und deswegen ist das ein weiterer wichtiger Baustein, wo sozusagen Kommunen, Länder und auch der Bund gefordert sind. Und ein Thema möchte ich noch kurz ansprechen, wenn wir im Zusammenhang mit Diskriminierung, das ist nämlich, dass wir in der Langzeitpflege keine Finanzierung von Sprachdolmetschleistungen haben. Und das ist ein Riesenproblem.
Alle Links zum Thema übrigens finden Sie hier unter diesem Podcast, unter anderem auch von Brücken bauen. Frau Kaiser, Sie haben es gerade angesprochen. Das wird alles nochmal zusammengestellt und dann können Sie sich da sehr gerne nochmal durchklicken. Ich würde gern ein kurzes letztes Thema noch ansprechen. Das nimmt wahrscheinlich extrem viel Zeit in Anspruch, aber wir können es nur kurz anreißen. Pflege ist ein sehr fordernder Beruf. Ja, diese Hindernisse, die auch durch die, ich wollte es eigentlich anders vor, ich wollte es nicht so negativ formulieren. Jetzt hänge ich gerade. Ich hatte es eigentlich.
Das ist Pflegeberuf
ist diesmal einfach.
Genau, Pflegeberuf ist nicht schlecht. Also vielleicht, der Ruf ist leider.
Ja, ich probiere es nochmal so zu fragen, dass.
Raus damit.
Ja. Genau. Die Pflege, das ist ja wirklich ein sehr fordernder Beruf. Wenn diese transkulturelle Kompetenz da jetzt noch mit einfließen soll, ich glaube, man darf das gar nicht als Zusatzfaktor sehen, der jetzt noch dazukommt, oder? Das sollte doch eigentlich, wer in den Beruf geht, schon mit drin sein, oder?
Auf jeden Fall. Also ich sehe das, also ist schon generell überhaupt diese, ob Diversitätsorientierung oder personenzentrierte Pflege und. Wir müssen es mal erstmal aus Außenarzt und Perspektive sehen. Der Mensch, der zahlt in die Sozialversicherung und der hat Anspruch auf eine angemessene bzw. eine gleichwertige Versorgung. Ich rede nicht eine gleiche, sondern von einer gleichwertigen Versorgung. So. Und da fängt es auch mit dem Thema, Sprache auch an, ne? Also wenn ich zum Beispiel Sachen, Verträge unterschreibe, muss ich sie eigentlich rechtlich verstehen. So. Das ist jetzt ein anderer Teil. So, und wenn ich, und wie gesagt, ich sehe das überhaupt nicht als Zusatzangebot, es ist eine Pflicht, finde ich, in der SGB-V-Versorgung, das muss sichergestellt werden. So, ich hoffe, dass sich das irgendwann mit der Sprachvermittlung auch klärt. Wir haben in Berlin genau selbe Probleme, auch wenn wir diese ganzen, wir haben wunderbare Projekte wie die Brückenbauerin zum Beispiel, die seit Jahren existieren, dennoch reicht es nicht aus. Wir brauchen definitiv Personal, Pflegepersonal, Pflegefachassistenz, wie auch immer, die mehrsprachig ist, die migrationssensibel ist, weil die Gesellschaft auch vielfältig mittlerweile ist. Und die alternde Gesellschaft ist auch, also sehr, wir haben sehr viele, also besonders in Berlin, ältere Menschen mit Migrationsgeschichte, die in die Pflege kommen. Und wir haben ja auch diese Langzeitpflege und, und. Wir erleben wirklich in Berlin Situationen, dass die Menschen nicht in einer ambulanten Station gepflegt werden können oder nicht im Heim oder auch in WG nicht aufgenommen können, weil es einen Personalmangel gibt. Station schließen, weil es Personalmangel gibt. Deshalb ist es für mich umso wichtiger, dass man verschiedene Ansätze hat. Also klar, natürlich müssen wir ausbilden. Also jetzt ist ja überhaupt die generalistische Ausbildung da. Wir müssen aber auch gleichzeitig akquirieren, das tun wir sowieso seit 2020, aber auch diese internationalen Fachkräfte müssen viel besser integriert werden in das Gesundheitssystem, nicht, dass sie, weil in Deutschland wird ja Pflege früher ausgebildet, in anderen Ländern wird Pflege studiert. Dass man auch diese Unterschiede diesen internationalen Fachkräften beibringt. Natürlich machen das die Agenturen, wenn sie die Fachkräfte akquirieren wollen. Aber es reicht oft nicht aus, weil wir haben die Erfahrungswerte gemacht, dass viele, die akquiriert worden sind, dann nach kurzer Zeit wirklich den, also nachdem sie sogar die Anerkennung bekommen haben, wirklich den Beruf in Deutschland verlassen, weil sie sich was ganz anderes daraus vorgestellt haben. Gleichzeitig müssen wir auch hier viel mehr Menschen zu dem Pflegeberuf bringen. Ganz ehrlich, also ich finde, es tut mir leid, es tut mir weh, wenn der Pflegeberuf so negativ behaftet ist. Der Pflegeberuf ist nicht nur Körperpflege und es ist viel mehr. Es ist, finde ich, einer der schönsten Berufe überhaupt.
Das war genau das, was ich von Ihnen, Frau Kuse und Frau Ebel, noch hören wollte, als Schlusswort nämlich. Sie kommen beide aus der Pflege. Als Krankenschwester haben Sie angefangen. Warum ist dieser Pflegeberuf eigentlich der tollste Beruf der Welt? Machen Sie den noch mal schmackhaft.
Ja,
Ich
der
würde
wurde
noch was dazu.
runterreduziert. Ja, Entschuldigung, genau, ich
Nein,
beende
nein.
es, aber es, genau, es ist einfach, ich glaube, es ist ja auch dieses ganze Negative, ne? Dieses ganze Negative macht es auch noch schlechter. Klar sind die Arbeitsbedingungen schwierig, und ich wünsche mir, also was heißt wünsche, sondern ich verlange eigentlich, dass auch natürlich mehr bezahlt wird, aber auch das muss refinanziert werden. Und der Pflegeberuf braucht ein ganz neues Image, ne? Also wirklich meine Freundin Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Rates und alle, die da mit diesen Professionen zu tun haben, tun ihr Bestes. Es braucht bessere Kampagnen. Es muss innovativ sein. Es muss positiv sein. Weil wenn man nur über das Negative spricht, dann ist es auch in den Köpfen. Der Mensch merkt sich ja nur das Negative, ne?
Frau
Und
Kuso,
das sieht
dann
sich
starten
ändern.
Sie jetzt Ihre persönliche Positivkampagne.
Ja, ich mache das tatsächlich sehr gerne und ich will es, und weil ich sehe, weil wir reden immer, wie kann die Versorgung von Menschen mit dem Migrationshintergrund verbessert werden? Und dazu gehört, also jetzt nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, sondern für jeden, dazu, der Schlüssel dazu ist Personal. Wenn wir kein Personal haben, wird die Qualität darunter leiden und die leidet jetzt schon und es wird aber 2030 nochmal explodieren. Also ich habe Sorge, dass das Gesundheitssystem auch zusammenbricht, weil
Frau
wir kein
Ebel,
Personal haben.
ja, jetzt gucken wir noch mal nach vorne und ins Positive. Warum ist der Pflegeberuf einer der schönsten Berufe der Welt für Sie gewesen und ist er immer noch?
Er ist immer noch tatsächlich, ich liebe meinen Beruf wirklich. Und für mich ist es einfach der schönste Beruf. Sie lernen wahnsinnig viel für Ihr eigenes Leben dazu.
Richtig.
Und das finde ich wundervoll. Ich habe mir vor ein paar Tagen noch, das kann ich Ihnen ja schnell erzählen, vor ein paar Tagen noch darüber nachgedacht, wenn ich noch mal auf die Welt komme, was würde ich dann lernen, Krankenschwester? Ich würde immer wieder Krankenschwester werden wollen. Ich wollte das schon immer. Ich wollte noch nie was anderes. Und ich habe in diesem Beruf wahnsinnig viel gesehen, wahnsinnig viele Menschen kennengelernt und wahnsinnig für mein persönliches Leben und für meine persönliche Entwicklung viel gelernt. Und deswegen ist es für mich der tollste Beruf.
Und ich habe, muss ich sagen, heute auch viele schöne Dinge gelernt. Erstmal, was klar ist, jeder Mensch, der möchte bis ins hohe Alter individuell und persönlich einfach gewertschätzt werden, ja, und nach seinen Bedürfnissen leben. Das wollen wir alle, egal mit welchem kulturellen Hintergrund. Und es gibt, das habe ich auch gelernt, einen Lebensweltrucksack, so sagen Sie es, Frau Kaiser. Wir alle, egal wo wir herkommen, haben diesen Lebensweltrucksack. Empathie und Wissen, ganz, ganz wichtig. Und eine transkulturelle Kompetenz, die sollte es nicht nur in der Pflege geben, sondern einfach in jeder Familie besprochen und gelebt werden. Im ganz Kleinen bei den Kindern, im Kindergarten oder auch im ganz Großen. Und es muss noch richtig was getan werden, dass die Fachkräfte eben ja mehr werden und viele Menschen viel Gutes diesem tollen Beruf abgewinnen können. Frau Kaiser.
Ja, das war ja schon fast ein Schlusswort, was Sie geliefert haben, aber ich wollte jetzt gerne noch einen draufsetzen,
sehr
weil
gerne.
Was mir wichtig ist, ist, dass das nicht an einzelnen Personen hängt, sondern was wir brauchen, ist tatsächlich, und ich sag jetzt, nenne das jetzt mal Vielfaltsorientierung, also eine vielfaltsorientierte Entwicklung in Organisationen, in Institutionen. Und dazu gehört viel mehr als Fachpersonen fortzubilden, sondern das betrifft alle organisationalen Bereiche. Alle. Und das ist auch das, was wir im Gesamtprojekt gemacht haben. Und das wäre für mich noch ganz wichtig, hier einmal mit auf den Weg zu geben. Das heißt jetzt nicht, dass alle, die jetzt irgendwie da Schritte machen wollen in die Richtung, gleich das ganz groß denken müssen. Aber es kann nicht sein, dass es von einzelnen Personen abhängt. Es muss sozusagen, das müssen wirklich Organisationsprozesse sein, die von oben gesteuert sind. Das muss das Management wollen. Und wie eine Wellenbewegung, Management und Basis muss das hin und her gehen. Und wir haben glücklicherweise jetzt auch erste Initiativen von Zertifizierungen in dem Bereich. Ne? Es gibt jetzt das Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt, ist ein bundesweites Qualifizierungsprogramm für stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste, Tagespflegestätten, Hospize und so weiter. Und da wird nämlich genau das gemacht. Es ist von der Schulenberatung Berlin in Kooperation jetzt erweitert mit dem Kooperationspartner Vielfalt Pflegen. Es war ursprünglich LGBTQI Sternchen sensibel und jetzt ist es auch migrationssensibel. Und ich finde, das ist deswegen erwähne ich es auch nochmal, ich finde, das ist eine ganz, ganz toll, dass das jetzt so nach vorne geht.
Genau, unsere Partner.
Das sind Ihre Partner, ne, Frau Kuhn? Ja.
Nach meinem Schlusswort, dem Schlussschlusswort von Frau Kaiser, kommt jetzt das Schlussschlusswort von Frau Ebel, bitte.
Genau, ich möchte nur einen einzigen Satz sagen. Warum heißt der Beruf Pflegeberuf? Weil die Menschen, die diesen Beruf erlernen, pflegen wollen. Und mein Wunsch wäre, dass diese viele Bürokratie reduziert werden muss, damit die Menschen, die diesen Beruf lernen und gerne machen, auch pflegen können.
Ich würde gern viel mehr und viel länger noch, vielleicht in einer zweiten Ausgabe zu diesem Thema mit Ihnen sprechen. Es war ganz, ganz toll. Wir können natürlich nur einen ganz kleinen Anstoß geben. Ich hoffe, der ist uns gelungen. Für Sie nochmal alle Links zum Thema finden Sie unter dem Podcast. Reinhören, durchklicken, mitmachen, mitgestalten. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Nesche Ebel, Anke Kaiser und Gülü Kuzu. Schön, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Danke. Dank auch an Sie.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.